Wir wollen heute weitermachen mit den Sendschreiben, und zwar mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Ich möchte zunächst den Text vorlesen. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen: Ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, soweit der Text. Ich möchte erstmal, wie bei jedem Sendschreiben, etwas über den Hintergrund von Thyatira sagen. Die Bedeutung des Wortes Thyatira ist etwas schwer zu bestimmen. Leitet man die Bedeutung von Thio, das bedeutet Opfer, ab, sehen manche Ausleger in der Bedeutung immerwährendes Opfer. Diese Bedeutung würde gut zu der prophetischen Sichtweise passen, nämlich Thyatira, wie wir sehen werden, steht in der prophetischen Sichtweise, in der kirchengeschichtlich-prophetischen Auslegung auf die katholische Kirche, eben in der Zeit des dunklen Mittelalters ab dem 7. Jahrhundert. Wir hatten ja gesehen, Pergamus das letzte Mal ging bis zum 6. Jahrhundert, und wir haben jetzt eine fortschreitende Entwicklung. Die Entwicklung, die in Pergamus begonnen hat, geht weiter und wird schlimmer, wie wir es hier sehen und noch sehen werden. Und wie bei Pergamus würde dann auch hier der Name sehr gut passen, denn die katholische Kirche hat das Messopfer, und das Messopfer ist ein Opfer, das sich immer wiederholt. Der Priester, so sagen sie, dass der Priester Jesus Christus in Form eben des Brotes und des Weines erneut hinopfert, in unblutiger Art und Weise. Das ist die Definition von Messopfer, und somit wird Christus immer wieder geopfert. Sie haben sozusagen ein immerwährendes Opfer. Im Gegensatz zu der Bibel, in der Bibel ist es ganz klar, dass Jesus Christus sich ein für alle Mal für uns hingegeben hat, dass er die Heiligen vollendet hat, ein für alle Mal. Das sehen wir in Hebräer 9 und in Hebräer 10, wo das ausführlich behandelt wird. Und dieses Opfer ist eben für uns geschehen vor 2000 Jahren, und das wiederholt sich nicht, sondern er hat alle Sünden abgedeckt. Und so darf jeder Gläubige wissen, dass er die volle Vergebung und volle Erlösung hat. Ganz im Gegensatz eben zu dieser katholischen Lehre, wo immer wieder neue Opfer nötig sind, und eben das geschieht dann in Form des Messopfers. Die Stadt Thyatira, heute Akissa, lag 60 Kilometer südöstlich von Pergamus, also auch auf dieser Route. Und vor der Eroberung durch das Römische Reich war Thyatira eine starke Stadt, eine militärisch wichtige Stadt. Als sie aber doch dann an das Römische Reich fiel, verlor sie jegliche militärische Bedeutung. Nur manche Münzen, die man gefunden hat, die auch eine Kriegsaxt haben, die erinnern an diese vergangene militärische Stärke, die aber zu dem Zeitpunkt, wo das Sendschreiben geschrieben wurde, eben nicht mehr vorhanden war. Jesus Christus beschreibt sich aber selbst wie folgt: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Seine Füße gleichen schimmerndem Erz. Er hat alle Macht, er hat auch die Macht zu richten, wie wir sehen werden. In dieser Stadt wurden sowohl die römischen Götter als auch der Kaiser verehrt. Und laut einigen Quellen wurde aus der Murex-Muschel Purpur gewonnen. Und in Bezug auf Thyatira kommt euch da eine Assoziation mit Purpur, nämlich Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Möglicherweise hat sie eben Purpur aus Thyatira vertrieben und damit gehandelt. Dann gab es viele Zünfte mit obligatorischer Mitgliedschaft. Und das konnte zu Problemen führen, denn bei diesen Zünften war es so, jede Zunft war einem Gott geweiht und es gab dort viele Treffen in den Zünften. Und so ein Treffen begann oft mit einem Gussopfer und wurde wieder beendet mit einem Gussopfer. Und teilweise wurden auch unmoralische Dinge getrieben in diesen Treffen. Das war sehr weit verbreitet. Und wenn man einen bestimmten Beruf ausüben wollte, dann war es Pflicht, Mitglied in einer Zunft zu sein. Und das konnte zu großen Konflikten führen und ja, zu der Versuchung, dass man sich vielleicht sagt, ja, ich kann ja einfach dabei sein, kann ja, ja im Herzen Gott anbeten und rein äußerlich da mitmachen. Und die Anklage, die wir hier sehen in dem Sendschreiben an Thyatira, passt auch dazu. Wir werden das dann noch betrachten. Wie kam das Evangelium nach Thyatira? Möglicherweise durch Lydia. Es kam ja nicht nur Lydia zum Glauben, sondern auch viele aus ihrem Haus. Und möglicherweise hat sie es mitgebracht. Aber es kann auch genauso sein, dass diese Gemeindegründung in Thyatira auf Paulus zurückgeht, wie wir es ja auch bei den vorigen Gemeinden gesehen haben. Aber sogar wenn Lydia damit zu tun hat, hat Paulus auch damit zu tun. So kommen wir jetzt kurz auf die prophetische Sichtweise zu sprechen. Da werden wir heute etwas länger drauf eingehen als das letzte Mal. Wie ich schon gesagt hatte, in dieser Auslegung beginnt Thyatira in der Zeit des dunklen Mittelalters, das eben geprägt war von der katholischen Kirche. Die katholische Kirche war natürlich in dem Sinne schon vorher entstanden, aber wie ich gesagt hatte, es gab eine Entwicklung immer weiter weg von der Bibel in dieser Kirche. Wir hatten gesehen, was in der Zeit von Pergamus schon los war und es geht jetzt weiter. Diese Kirche wird andauern bis zur Entrückung, aber die Entrückung wird sie kaum tangieren, weil innerhalb von der katholischen Kirche hat man sich so weit von der Bibel entfernt, dass das Evangelium einfach nicht bekannt ist. Kaum sage ich deswegen, weil es gibt durchaus auch Einzelne, die zum Beispiel durch das Bibellesen das Evangelium erkannt haben und dadurch zum Glauben kommen, aber die Erkenntnis nicht fortschreitet in dem Sinne, dass sie diese Kirche verlassen müssten. Und deswegen kaum, also es gibt durchaus welche, die dann mit aus dieser Kirche heraus entrückt werden, aber es ist nicht so, dass diese Kirche als Ganzes da groß durch verändert werden wird, weil es eben eine Minderheit sein wird. Und folgende Lehren und Praktiken wurden eingeführt oder intensiviert, die es schon gab, oder als Dogma erklärt, also dogmatisch verankert. Wir haben, wie gesagt, das Messopfer. Wir haben die Herrschaft des Papsttums. Ja, der Papst hat sich wirklich zum Herrscher aufgeschwungen, sogar so weit, dass er zu bestimmten Zeiten über den Königen stand in Europa. Ja, manche Könige mussten zu Kreuze kriechen beim Papst. Dann wurden die Heiligsprechungen eingeführt, Anbetung von Bildern und Reliquien, Fasten an Freitagen und in der Fastenzeit, dann das Zölibat, also die Ehelosigkeit der Priester, die Ohrenbeichte und die Verdrängung der Bibel durch das Lehramt und sogar das Verbot des Bibellesens für den Laien. Ja, das hat solche Auswüchse angenommen, dass wenn bei jemandem eine Bibel gefunden wurde, dann konnte der wirklich mit Konsequenzen rechnen. und die Verfolgung Andersdenkender, also wer sich nicht in diese katholischen Lehren einfügte, der konnte verfolgt werden. Da kam ja dann auch die Inquisition auf. Also das wurde wirklich mit dem Schwert durchgesetzt. Dann gab es auch die Kreuzzüge und andere Dinge. Also man könnte die Liste noch erweitern. Aber wir sehen einen kompletten Niedergang. Ja, diese Kirche, kann man sagen, wurde zu einer heidnischen Kirche. Das kann man nicht mehr eine biblische Gemeinde nennen, sondern es wurde wirklich eine heidnische Kirche. Und hier haben wir Parallelen zu der Entwicklung in Israel. Wir werden noch auf Isabel eingehen. Was passierte in Israel? Es gab in Israel schon die Baals-Anbetung, aber nicht so weit verbreitet wie zu der Zeit, als dann König Ahab Isabel heiratete und Isabel massiv die Baals-Verehrung einführte und ja, die Baals-Verehrung einen sehr großen Raum in Israel einnahm und das Volk so praktisch von dem wahren Gott abkam und abwich und abfiel. Das kam eben durch den Einfluss von Isabel und so wurde, kann man sagen, das Volk Israel zu einem heidnischen Volk. Auch wenn es natürlich noch einzelne Gläubige gab. Es gab diese 7000, die Gott zurückbehalten hat, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal, die Gott bewahrt hat. Die gab es. Und es gab natürlich solche, die sowohl den Gott Israels als auch den Baal anbeteten, die das miteinander vermischten. Und das haben wir natürlich auch hier. Dem Namen nach ist diese Kirche eine christliche Kirche, dem Namen nach. Aber wenn Sie von Jesus sprechen, dann sprechen Sie nicht von dem biblischen Jesus, sondern von einem sakramentalen Jesus, ja, an den man durch Sakramente gebunden wird, zu dem man durch Sakramente Zugang erlangt und nicht eben direkt. Ja, es ist ein anderer Jesus und Paulus spricht auch von der Möglichkeit, dass ein anderer Jesus existiert. Man kann sagen, es ist ein dämonischer Jesus, eine dämonische Nachahmung. Und so haben wir hier Parallelen. Das, was damals in Israel geschah, geschah hier in dieser Gemeinde. Die Gemeinde wurde zu einer heidnischen oder gemischten, synkretistischen Gemeinde durch den Einfluss von Isabel. Aber auch hier gab es Treue und das werden wir dann auch sehen. Die werden nämlich zuerst angesprochen und sie werden dann auch nochmals angesprochen. Ich möchte jetzt kurz noch Thyatira und die anderen Gemeinden in der prophetischen Sichtweise einordnen. Ich hatte das zwar schon am Anfang gemacht, aber ich möchte das jetzt nochmal an einer Grafik gleich aufzeigen. Erstmal wollen wir einige Besonderheiten betrachten, die wir jetzt in den Sendschreiben finden, die es vorher so nicht gab. Die Besonderheit bezieht sich darauf, dass wir in Thyatira und in Sardes und in Philadelphia einen klaren Hinweis auf die Wiederkunft des Herrn haben. Das hatten wir vorher nicht. Vorher hatten wir zwar den Hinweis, dass der Herr kommt, aber zum Gericht. Nicht, dass er kommt für die Gläubigen, um sie zu sich zu nehmen. Das ist jetzt anders in den nächsten drei Sendschreiben. Hier haben wir diesen Hinweis. Und ich hatte gesagt, das ist ein starker Hinweis auch auf die Richtigkeit der prophetischen Sichtweise. Denn wir wissen, dass zum Beispiel Thyatira Ende des 2. Jahrhunderts aufhörte zu existieren. Die historische Gemeinde Thyatira, also dass die in keinster Weise die Wiederkunft des Herrn erlebt haben. Und so auch alle anderen Gemeinden existieren heute nicht mehr. Bei Philadelphia haben wir dann auch den Hinweis. Und bei Sardes, bei Thyatira heißt es einfach, bis ich komme. Und zwar in Vers 25, da ist es doch, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und das ist eben ganz klar an die Treuen gerichtet, die übrigen in Thyatira, die diese Lehre nicht haben. Sie sollen festhalten, was sie haben, bis der Herr kommt. In Sardes heißt es, wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das ist jetzt zwar nicht positiv, dass er über sie kommt wie ein Dieb, aber im Vergleich zu anderen Bibelstellen wissen wir, dass sich das durchaus auf seine Wiederkunft bezieht, aber dass manche, weil sie nicht bereit sind, eben auch nicht bereit sein werden für diese Wiederkunft. Dann in Philadelphia heißt es, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Also auch hier diese Verheißung und die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, das ist eben die Trübsalzeit. Da werden alle, die auf der Erde wohnen, versucht werden. Und an Philadelphia die Verheißung, dass sie bewahrt werden. Also dreimal diese Bezüge. Was bedeutet, dass diese Gemeinden existieren bis zu diesem Zeitpunkt? Aber eben nicht die damals existierenden historischen Gemeinden, sondern die Gemeinden, die in der prophetischen kirchengeschichtlichen Sichtweise eben diesen Namen hier bekommen. In Laodicea gibt es keinen Bezug, und das ist auch ganz verständlich, weil Laodicea, wie wir sehen werden, ist die abgefallene Gemeinde. In dieser Gemeinde heißt es, oder sagt Jesus über diese Gemeinde, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er ist nicht in dieser Gemeinde. Er klopft an, aber er ist nicht da. Sie haben keine Gemeinschaft mit ihm. Es ist eine tote Gemeinde, die zwar einen christlichen Namen hat, aber die mit Christus nichts zu tun hat. Deswegen werden sie komplett übergehen in die Endzeitkirche. Das werden wir jetzt gleich sehen. Deswegen schauen wir jetzt mal diese Grafik an. Was wir bisher gesehen haben, sind die ersten drei Gemeinden, Ephesus, Smyrna und Pergamus. Und wir haben hier eine Entwicklung in der kirchengeschichtlichen Sichtweise von der einen in die andere. Ephesus geht über in die verfolgte Gemeinde. Dann hört die Verfolgung auf, eben dadurch, dass das Christentum zur Staatsreligion wird. Das heißt, Smyrna hört auch auf zu existieren. Es gibt die verfolgte Gemeinde nicht mehr. Ich hatte gesagt, es gibt aber noch Verfolgung. Auch da gab es natürlich örtlich Verfolgung der Treuen, aber nicht massive Verfolgung durch das Römische Reich der gesamten Christenheit. Dann kommt eben diese Staatskirche, Pergamus entsteht, und die entwickelt sich weiter zu Thyatira. Also wir haben hier eine Entwicklung von der einen Gemeinde zur anderen. Und jetzt kommen praktisch die drei Gemeinden, wo wir einen Bezug zur Wiederkunft des Herrn haben. Und jetzt haben wir eine parallele Entwicklung. Wir haben hier die Entstehung der katholischen Kirche, eben Thyatira. Dann kommt die Reformation 1517. Sardes spaltet sich sozusagen von Thyatira ab und existiert parallel zu Thyatira. Deswegen haben wir bei beiden eben diesen Bezug zum Ende, kann man sagen. Und dann geht es weiter von Sardes, von der reformierten Kirche, spalten sich die Treuen ab sozusagen, entsteht die Philadelphia-Gemeinde, über die es keinen Tadel gibt, die sich an der Schrift festhalten. Und die hat diese wunderbare Verheißung, dass sie eben bewahrt werden vor dieser Trübsalzeit. Und dann haben wir Laodicea, die abgefallene Gemeinde, die komplett übergeht in die Hure Babylon. Und die sind jetzt alle so mit ein bisschen einer dunkleren Farbe, weil diese drei Gemeinden, nämlich Thyatira, Sardes und Laodicea, werden zum großen Teil eben nicht berührt werden von der Entrückung oder gar nicht wie Laodicea und werden übergehen zur Hure Babylon. Und die Hure Babylon ist eine Endzeitkirche, eine Einheitskirche, die ganze Welt beherrschen wird, die Blut vergießen wird, die mit Macht regieren wird und die dann aber vom Antichristen weggetan wird, weil der Antichrist, der wird diese Konkurrenz nicht dulden. Er möchte allein die Anbetung haben, er möchte allein verehrt werden und er wird diese Hure Babylon dann vernichten. Aber wir sehen hier praktisch diese Entwicklung. Thyatira, Sardes, Laodicea werden eben verschmelzen in der Hure Babylon. Und diese Entwicklung, klar, wir sehen Vorläufer von dieser Entwicklung jetzt, das hatte ich schon erwähnt, nämlich die ökumenische Bewegung. Es gibt diese Einheitsbestrebungen, das sind alles schon Entwicklungen, die nachher resultieren eben in der Hure Babylon. Also so viel zu diesem Überblick. Philadelphia wird im Großen und Ganzen entrückt werden, wird dann eben nicht mehr existieren, aber natürlich auch in diesen Gemeinden kann es immer Einzelne geben, die das Evangelium nicht erkannt haben. Aber von der Beschreibung her, wie wir es hier sehen in der Offenbarung bei Philadelphia, es gibt hier keinen Tadel, wie übrigens auch bei Smyrna. Und somit wird diese Gemeinde dann nicht mehr auf der Erde sein. Und wenn das geschehen ist, dann ist der Weg frei sozusagen für diese Endzeitkirche. Also so viel zu der Einordnung in der prophetischen Sichtweise. Und wir sehen hier, dass diese Einordnung sich auch direkt aus diesen Aussagen ergeben. Wenn man die prophetische Sichtweise, wenn man da nicht zustimmt und sagt, es bezieht sich alles nur auf damals historische Gemeinden, dann hat man wirklich Probleme, diese Bezüge zu erklären. Vor allem in dem Wissen, dass diese Gemeinden heute alle nicht mehr existieren. Wir wollen nun zu der Vers-für-Vers-Auslegung übergehen und uns dieses Sendschreiben eben wie bisher auch Vers-für-Vers anschauen. Erstmal die Einleitung, wenn wir all das betrachten, was ich schon gesagt habe, dann sehen wir hier einen Widerspruch zu dem, was die Bibel über die Gemeinde sagt. Ja, zum Beispiel Paulus, 2. Korinther 11, Vers 2, sagt Folgendes: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ja, das sind, kann man sagen, Gottes Gedanken über die Gemeinde. Die Gemeinde zeichnet sich aus oder soll sich auszeichnen durch Reinheit, durch Keuschheit, soll eine heilige Gemeinde sein. Und in Matthäus 18, da haben wir von dem Herrn Jesus selbst folgende Aufforderung an die Gemeinde, nämlich Gemeindezucht zu üben, also Sünde und Böses in der Gemeinde nicht zu dulden. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Ja, wir wissen, auch Paulus hat das gesagt. Paulus hat gesagt, dass die Hirten über die Gemeinde wachen sollen, dass sie ja falsche Lehrer, dass sie Böses erkennen sollen und sie nicht in der Gemeinde dulden sollen. Aber hier sehen wir auch, dass Gemeindezucht im Kleinen anfängt. Nicht gleich bei der Gemeindeleitung, sondern im ganz Persönlichen. Wenn persönlich ja so etwas vorkommt, zum Beispiel hier, der Bruder hat an dir gesündigt, dann soll man so vorgehen, wie es jetzt hier heißt. Das bedeutet aber nicht, dass es sich auf jede Sünde bezieht, weil die Bibel sagt natürlich auch, dass die Liebe viele Sünden zudeckt. Aber es gibt Sünden, wo man weiß, das muss man klären, das muss man besprechen, das kann man nicht so stehen lassen. Hier in Thyatira war ein Problem Unzucht. Angenommen, jemand kriegt mit, dass ein Bruder oder eine Schwester in Unzucht fällt, dann hat derjenige oder diejenige die Verantwortung, hier einzugreifen und das anzusprechen. Man darf dann nicht sagen, oh, die Gemeindeleitung wird schon richten, weil die Gemeindeleitung weiß es vielleicht gar nicht. Also hier ist auch der Einzelne gefragt, hier ist jeder gefragt. Und deswegen hier diese Aussage, dass es erstmal mit diesem persönlichen Gespräch beginnt und dass dann mehr hinzugezogen werden. Das soll jetzt heute nicht ein Exkurs über Gemeindezucht sein. Es gibt unterschiedliche Situationen, wo man unterschiedlich vorgeht. Und das ist immer auch situationsabhängig. Aber grundsätzlich sehen wir hier Gottes Gedanken über die Gemeinde. Es soll eine heilige Gemeinde sein. Und es kann nicht angehen, dass so wie es hier heißt in Thyatira, dass eine Frau, eine selbsternannte Prophetin wie die Isabel geduldet wird und da sogar lehren darf. Und hier sehen wir auch im Vergleich zu Pergamus eine fortschreitende Entwicklung. Wir hatten natürlich auch hier diejenigen, die an der Lehre Biliams festhielten, was sich ähnlich ausgewirkt hat, wie jetzt hier in Thyatira. Aber hier in Thyatira hat das, so wie es beschrieben ist, sehr große Ausmaße. Die hat eine große Wichtigkeit in der Gemeinde, wird akzeptiert als Lehrerin und als Prophetin von vielen mit schlimmen Auswirkungen. Aber das sind die Gedanken Gottes für die Gemeinde, eine reine Gemeinde und natürlich nicht nur für die Gemeinde, sondern über jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen gilt die Aufforderung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also die Aufforderung nach Heiligung zu streben und gegen Sünde zu kämpfen und Sünde zu lassen. Wir schauen jetzt erstmal die Beschreibung Jesu Christi an. Das heißt, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Das ist die Beschreibung Christi, so beschreibt er sich selbst, wieder passend zu der Situation in der Gemeinde. Es ist der Sohn Gottes, es ist die einzige Stelle in den Sendschreiben, wo er sich so nennt, der Sohn Gottes. Und wir wissen, der Sohn Gottes, das spricht auch für seine Göttlichkeit. Er ist Gott und es mag dort viele andere Götter geben, die verehrt werden. Er ist der wahre Gott und er hat Augen wie eine Feuerflamme. Er durchdringt alles, er sieht alles. Ja, es entgeht ihm nichts, auch nicht die Sünde in der Gemeinde und was in der Gemeinde abläuft. Und dessen Füße schimmern dem Erz gleichen, er wird richten. Eben Sohn Gottes, Bezeichnung des Messias in Matthäus 16, Vers 16. In seiner Allwissenheit sieht er alles und er wird in seiner Allmacht auch richten. Dafür sprechen die Füße von schimmerndem Erz, wie wir es auch schon gesehen haben, als wir Kapitel 1 betrachtet haben. Dann kommt erstmal ein Lob und das wollen wir uns jetzt anschauen, nämlich in Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also ich hatte ja schon gesagt, es werden hier am Anfang die Treuen gelobt und auf die wird dann nochmal eingegangen in Vers 24. Sie werden nochmal angesprochen. Es ist erstmal hier das Positive, erkennt die Werke. Ja, sie zeichnen sich aus durch gute Werke. Erkennt die Liebe und den Dienst. Ja, sie haben Liebe, die Liebe des Herrn und sie dienen aus dieser Liebe heraus dem Herrn. Und das ist ja das, was auch die wahre Liebe Gottes bewirken sollte, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen, dass wir ja bereit sind, uns füreinander aufzuopfern und diesen Dienst zu tun, dass wir Christus vor Augen haben, der sich ja für uns hingegeben hat. Und dann standhaftes Ausharren. Ja, sie waren standhaft, sie haben nicht nachgegeben, sie haben ausgeharrt, auch in Schwierigkeiten, in Nöten, in Anfechtungen, vielleicht auch in der Herausforderung, die sie erfahren haben durch diejenigen, die der Isabel nachgefolgt sind, die zu ihnen vielleicht gesagt haben, ja, ist doch alles nicht schlimm, wir beten Gott an und gleichzeitig ja, leben wir in Unzucht und ja, beten noch andere Götter an und uns geht's gut. Ja, mach doch damit. Also das war sicher auch eine Versuchung. Und dann noch der Zusatz, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Also sie nahmen sogar zu in guten Werken und die Ausleger sind jetzt hier unterschiedlicher Meinung, handelt es sich um Werke zahlenmäßig oder nimmt die Qualität der Werke zu? Ich tendiere dazu der Aussage, dass es zahlenmäßig mehr Werke werden, dass die letzten mehr sind als die ersten. Wir sehen hier, wenn wir es jetzt mit Ephesus vergleichen, eine entgegengesetzte Entwicklung, zumindest was die Treuen angeht. Bei Ephesus war es ja der Fall, dass sie die erste Liebe verlassen haben und dass sie aufgefordert werden, zur Buße zurückzukehren, zu der ersten Liebe und die ersten Werke zu tun. Und hier ist es jetzt der Fall, dass die Liebe gelobt wird. Er weiß um die Liebe, er weiß um den Dienst und sogar, dass die Werke zugenommen haben. Und das ist das, was eigentlich auch wünschenswert ist, dass die Werke zunehmen im Leben eines Gläubigen. Dass er wächst und das muss es nicht gezwungenermaßen zahlenmäßig sein, aber von der Qualität, dass die Werke im Glauben getan werden, dass sie so getan werden, wie es die Schrift sagt, denn man kann natürlich auch sehr viele Dinge tun und die Schrift dabei außer Acht lassen und darum geht es nicht, dass wir uns im Aktionismus verlieren und hauptsächlich viele, viele Werke getan haben, sondern dass die Werke, die wir tun, dass wir sie in Übereinstimmung mit der Schrift tun und wenn es dann ein Wachstum gibt, dann ist das positiv und sollte nicht umgekehrt sein, wie man es leider oft beobachtet. Ja, dass viele mit großem Eifer anfangen und dass dieser Eifer leider oft nachlässt. Wir wollen jetzt zwei Bibelstellen diesbezüglich noch betrachten. Erstmal in Bezug auf die Werke. Da schauen wir Titus 2, Verse 13 bis 14 an. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und das sind die Gedanken Gottes für uns, ja, dass wir zum einen in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn leben, dass wir die glückselige Hoffnung erwarten, dass wir uns freuen auf seine Wiederkunft und dass uns diese Freude auch ein Ansporn ist zu guten Werken. Dass diese Freude uns ein Ansporn ist, ihm zu dienen. Weil wir wissen, er kommt bald und Jesus sagt selbst, wie sollen wir erfunden werden, wenn er kommt? Nämlich im Dienst für den Herrn. Das muss doch wunderbar sein, wenn man gerade dabei ist, dem Herrn zu dienen oder gerade im Gebet ist, in der Anbetung des Herrn und dann die Entrückung kommt. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten um die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Und hier die Betonung, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Er ist ans Kreuz gegangen, er war bereit zu leiden und zu sterben. Er war bereit, sein Blut zu vergießen, für uns wirklich an unsere Stelle zu gehen, sich für uns hinzugeben. Und wir sehen, dass auch das ein Grund zur Freude und Dankbarkeit ist. Und das ist auch ein Grund dafür, dass wir ihm umso mehr dienen. Wir wissen, dass der Jesus am Kreuz das Problem der Sünde gelöst hat. Er hat sich hingegeben für unsere Sünde, so haben wir volle Vergebung. Aber er hat am Kreuz auch die Macht der Sünde gebrochen. Kein Gläubiger muss sagen, ich werde gezwungen zum Sündigen. Warum nicht? Weil die Macht der Sünde gebrochen ist. Wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit ihm gekreuzigt. Und nun leben nicht mehr wir, wie Paulus es sagt, nicht mehr wir selbst, es ist nicht mehr unser altes Leben, sondern wir leben in einem neuen Leben, wir wandeln in einem neuen Leben. Römer 6 ist ein gutes Kapitel, um das weiter zu ergründen. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Wir sind ein besonderes Eigentum des Herrn, für ihn abgesondert, ein heiliges Volk eben, eine heilige Priesterschaft. Und dieses Volk soll eifrig sein, gute Werke zu tun. Und diesen Eifer, den sollen wir uns bewahren. Wenn wir ihn gar nicht haben, dann sollen wir danach streben, eifrig zu sein, gute Werke zu tun und auch Möglichkeiten, die sich auftun, ergreifen oder Möglichkeiten auch bewusst zu suchen, um dem Herrn zu dienen. Eben kein Sofa-Christentum zu leben, dass wir nur auf dem Sofa sitzen, sondern dass wir uns wirklich fragen, wo ist Not da? Wo brauchen vielleicht Geschwister Hilfe? Wir sollen ja Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Und natürlich muss man da den inneren Schweinehund immer wieder überwinden. Ja, wir sind noch in diesem sündigen Leib und die Sünde wird uns immer wieder zu schaffen machen. Aber die Bibel sagt uns eben ganz klar, sie verheißt uns, dass da der Herr Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben führen können und dass wir den Kampf gegen die Sünde kämpfen können, nicht aus eigener Kraft, sondern in seiner Kraft. Und wer von sich sagt, ja, aber ich empfinde es so, dass ich immer wieder gezwungen werde zu sündigen, der sollte sich eben auf diese Verheißungen berufen. Er sollte ins Gebet gehen, sich Römer 6 anschauen, Römer 6 vor Gott ausbreiten und sagen, Herr, schau mal, ich habe wieder versagt. Aber was sagen hier deine Verheißungen? Was sagt dein Wort? Ja, dass ich mit dir gestorben bin, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Bitte hilf mir, ein Leben zu führen, das dir wohlgefällig ist. Und diese Verheißung im Glauben in Anspruch zu nehmen und im Vertrauen im Glauben auf diese Verheißung voranzugehen, dir zu dienen und ein Überwinder zu sein. Denn auch Johannes sagt uns, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und da kann ich auch ermutigen, so zu beten. Und wir hatten jetzt ja in letzter Zeit viel über Gebet gehört. Und das ist auch solch ein Gebet, das dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn wir in unserer Hilflosigkeit zu ihm kommen, aber eben im Vertrauen auf seine Verheißung, im Glauben an diese Verheißung, dass sie wahr sind und uns darauf stützen. Dann die Liebe. Auch da möchte ich einen Vers zu aufgreifen, einen ganz bekannten, nämlich 1. Korinther 13, Verse 3 bis 7. Wie zeichnet sich die Liebe aus? Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Nun die Frage, haben wir diese Art von Liebe von Natur aus in uns? Würdet ihr euch von Natur aus so beschreiben? Nein. Diese göttliche Liebe, die kommt von ihm. Wir sind von ihm zuerst geliebt worden und auf Grundlage dieser Liebe und auf Grundlage von seiner Kraft können wir so lieben, wie es die Schrift sagt. Mit aller Schwachheit natürlich. Wir werden in diesem Leben nicht Vollkommenheit erreichen, aber doch werden wir ermutigt von der Bibel, danach zu streben, nach diesen Dingen zu streben und auch das vor dem Herrn auszubreiten. Und wenn wir einfach da unsere Unzulänglichkeit erkennen, das auch dem Herrn zu sagen und dann aber auch zu vertrauen, dass er Gebet erhört, dass ihm diese Gebete wohlgefällig sind. So viel zum Lob und ich denke, das kann uns Mut machen, das dürfen wir mitnehmen aus diesem Sendschreiben. Und jetzt gehen wir über zum Tadel. Das werden wir aber heute nicht mehr komplett betrachten, aber kurz anschneiden und dann nächstes Mal an dieser Stelle weitermachen. Ich lese den Tadel nochmal vor. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Also hier haben wir eben diesen Skandal, dass nämlich diese Frau Isabel geduldet wird in der Gemeinde und nicht nur ihre Gegenwart wird geduldet, sondern es wird geduldet, dass sie lehrt, dass sie verführt. Die Verführung kam also aus der Gemeinde, nämlich von Isabel. Und davor hat Paulus gewarnt in Apostelgeschichte 20, Verse 29 bis 30, dass aus der Gemeinde selbst Verführer hervorgehen werden. Und der Name ist eine Anspielung auf Isabel des Alten Testaments. Die meisten Ausleger, die ich gelesen habe, stimmen darin überein, dass sie der Meinung sind, es ist nicht ihr wirklicher Name. Hintergrund ist, dass es ein phönizischer Name ist. Die Phönizier existierten nicht mehr zu diesem Zeitpunkt als eigenes Volk und sie lebten auch nicht in der Gegend von Thyatira, als sie noch ein Volk waren. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Frau, die wirklich diesen Namen hat, in dieser Gemeinde war. Es muss aber ganz klar gewesen sein, wer gemeint ist, nämlich eine Frau, die eine selbsternannte Prophetin ist. Ja, das muss so klar gewesen sein, dass durch den Gebrauch des Namens Isabel es nicht zu Verwechslungen kommen konnte. Deswegen ist es eine Anspielung eben auf die Isabel des Alten Testaments. Ich hatte da schon etwas gesagt. Wir lesen im ersten Buch Könige, Kapitel 16, Verse 30 und 31. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbals, des Königs der Zidonier, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Ja, also das war schon eine Katastrophe, dass er diese Frau heiratete. Das war gegen die Vorgaben der Bibel. Die Bibel sagte den Israeliten ganz klar, sie sollten nur untereinander heiraten und nicht sich mit heidnischen Völkern verschwägern. Und das haben wir auch im Neuen Testament, dieses Prinzip, ein Gläubiger sollte auch nur eine Gläubige heiraten und nicht eine Ungläubige heiraten. Das führt zu einem ungleichen Joch. Also auch im Neuen Testament haben wir diese Vorgabe. Diese Vorgabe hat er missachtet, der König Ahab. Und dann hat er auch noch eine geheiratet, die in dieser Baalsanbetung verhaftet war und diese in Israel dann massiv eingeführt hat. Dieser König der Zidonier, Et Baal, der war selbst unrechtmäßig, nämlich durch Mord, an die Macht gekommen. Und wenn wir so schauen, was Isabel alles getan hat, dann sehen wir, dass sie wohl von ihrem Vater gelernt hat. Ja, dass sie ihn möglicherweise sogar übertroffen hat an Bosheit. Wir lesen zum Beispiel über sie, dass sie die Propheten verfolgte und töten ließ. Ja, sie wollte wirklich die Anbetung des wahren Gottes in Israel ausrotten. Gott hat eingegriffen. Wir wissen, dass Isabel des Alten Testaments ein schlimmes Ende fand. Davon lesen wir im zweiten Buch der Könige, Kapitel 9. Da heißt es ab Vers 30, als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Und als Jehu in das Tor kam, sprach sie, ist es Simri gut ergangen, der seinen Herrn ermordete? Da schaute er zum Fenster empor und sprach, wer hält es mit mir, wer? Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm hinab, und er sprach, stürzt sie hinab. Und sie stürzten sie hinunter, dass die Wände und die Pferde mit ihrem Blut bespritzt wurden, und er zertrat sie. Also das war das Ende von Isabel, ein schreckliches, ein grausames Ende. Ein grausames Ende einer Frau, die sehr, sehr viele Grausamkeiten begangen hat. Und wir sehen hier, dass Gott richtet und dass er gerade bei Isabel des Alten Testaments so eingegriffen hat und ihr Ende war auch vorausgesagt worden. Also man kann das wirklich deswegen als ein Gericht Gottes betrachten. Und deswegen hat die Isabel natürlich des Neuen Testamentes auch nichts Gutes zu erwarten, nachdem der Herr sie ermahnt hat. Wir wollen noch zwei Verse betrachten. Und zwar heißt es, sie lehrt im Sendschreiben, sie lehrte. Und was sagt die Bibel uns darüber, ob eine Frau lehren darf oder nicht? Also in der Gemeinde, die Bibel ist da ganz klar, nämlich in 1. Timotheus 2, Vers 12 heißt es, aber ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Also Belehrung in der Gemeinde soll eben durch Männer erfolgen. Das hat Gott in seiner Ordnung so festgelegt und daran sollen wir uns halten. Und das wurde schon missachtet in dieser Gemeinde. Und dann verführte sie sogar. Sie lehrte nicht nur, sondern verführte auch. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, ja, das finden wir auch an vielen anderen Stellen, zum Beispiel in Bezug auf Satan. In Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also der Satan, der verführt den ganzen Erdkreis. Er wird auch an einer Stelle als der Gott dieser Welt betrachtet, weil er diese Erde verführt, die Menschen verführt und die Menschen in seinem Bann hat und er so der große Verführer ist. Und auch Paulus hat gesagt im 2. Timotheus in Kapitel 3, Verse 13 und 14, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Also Verführung ist vorausgesagt, nicht nur durch Paulus, sondern auch durch Jesus selbst. Verführung wird immer mehr zunehmen, es wird immer mehr um sich greifen. Und da gilt dann die Aufforderung der Bibel, dass wir uns in der Schrift festhalten, dass wir in dem bleiben, was wir gelernt haben, wenn das gut ist und biblisch ist natürlich. Also wenn es nicht schon von vornherein Verführung war, aber in dem Fall war es ja gut, was Timotheus gelernt hatte. Und daran sollte er sich festhalten und sich nicht beirren lassen, sich nicht verführen lassen, ja, durch neue, tiefe, eindrückliche Lehren, die vielleicht gut anzuhören waren, die ja viele begeistert haben, aber die letztendlich wegführten von der Bibel und hin zu Satan. Ja, wir machen dann nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Ich möchte es aber trotzdem schon einmal sagen, was wir lernen können aus dem Sendschreiben. Unter anderem natürlich, wie wir gesehen haben, Abfall und Sünde darf nicht in der Gemeinde toleriert werden. Gott wird Unbußfertigkeit richten. Das werden wir noch betrachten. Wahre Gläubige zeichnen sich durch Gehorsam aus. Und der treue Überrest darf sich auf seine Wiederkunft freuen. Dann abschließend noch folgenden Bibelvers. Denn weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Vielen Dank.